So you see, the stage is yours.
Wer hat mir das Glas Wasser dahingestellt? Es war mein Vetter. Vetter, Dank an meinen Vetter. Vielen Dank. Mission is possible. Sein Auftrag, meine Mission. Mission is possible. Ich wünsche mir, dass am Ende dieser Predigt sagt, jeder sagt, ich möchte mitmischen. Ich möchte mitmischen. Da hinten sitzt ein Techniker und der mischt mit. Der hat einen Auftrag, der hat eine Mission und die heißt, dass hier vorne aus den Boxen alles gut rauskommt. Und ich würde sagen, alles kommt gut aus den Boxen, oder? Er traut sich mitzumischen und er hat mehr Gewalt, als man manchmal so denkt. Und es fällt einem aber erst dann auf, wenn er mal plötzlich nicht mehr mitmischt. Oder wenn er einschlafen sollte, was ich jetzt in dem Fall nicht denke. Aber es stimmt schon, dass bei euch die Predigt bis zu 45 Minuten gehen darf. Also, oder hat mir das da... Bei uns 25 Minuten. Wir gönnen unseren Leuten nur ein Powernap. Genau. Aber am Ende der Predigt wünsche ich mir, dass jeder mitmischen darf. Erste Folie. Man sagt hier auch immer, oder wenn nächste Folie kommt, perfekt. Erste Folie. Mission is possible. Ich denke nämlich, dass... oder? Gibt's? Gibt's. Super. Ich denke nämlich, dass... Es klappt nicht, ist ja überhaupt kein Problem. Ich versuche euch dieses Bild einfach aufzumalen oder ihr scannt den QR-Code. Ich habe deinen QR-Code gescannt, aber da bin ich nicht bei dem Bild rausgekommen. Es war fake. Also ich brauche die Folie nicht, ist überhaupt nicht wichtig. Ich stelle euch eine Frage und zwar die Frage, die ich mir als Kind gestellt habe. Was ist eigentlich ein Missionar, beziehungsweise würdet ihr gern Missionar sein? Als ich ein Junge war, da haben uns Missionare aus dem Ausland besucht. Missionare aus Brasilien, die sind im Urwald unterwegs, haben dort im Urwald eine Missionsstation gebaut und gehen von der Missionsstation mit Flugzeugen, landen die auf Graspisten, um dort Indianer zu besuchen. Sie fahren mit dem Kanu auf Seitenflüssen vom Amazonas, um dort Indianerstämme mit dem Wort Gottes zu erreichen. Das sind wirklich Helden. Dachte ich mir, ich möchte Missionar werden. Das war ein mögliches Berufsbild, wo ich dachte, kann ich mir sehr gut vorstellen, nachdem die bei uns zu Besuch waren. Missionar. Und dann habe ich aufgehorcht, als ich, zwei Folien weiter, als ich in dem Buch gelesen habe, dass Theo Lehmann gefragt wurde, wer kennt Theo Lehmann? So ein ostdeutscher Prediger. Christine, du hast ihn schon live erlebt. Hey, ja, natürlich. Und der wurde mal gefragt, Theo, wie wird man Missionar? Und er hat gesagt, bekehrt, berufen, begabt, bewährt. Das ist es. Die 4B, die brauchst du. Alle 4 direkt kommen lassen. Die 4B brauchen wir. Bekehrt, berufen, begabt, bewährt, um Missionar werden zu können. Und da fängt das Missverständnis doch schon an. Jetzt wieder ein bisschen zurück. Es ist auch schwer. Ich bin ja so dankbar, dass ich jetzt nicht zuständig bin, weil normal stehe ich mit so einem sogenannten Presenter da. Und da verklicke ich mich andauernd. Das heißt, danke, dass du mehr mitmischst als nötig wäre. Ich möchte Theo Lehmann gar nicht widersprechen. Wir brauchen die 4B, das ist gar keine Frage. Aber wir verwechseln manchmal, was Missionare sind. Es ist ähnlich wie mit dem Wort Berufung, das heute auch schon gefallen ist. Beim Wort Berufung, wenn ich das meine Teens vor ein paar Jahren gefragt hätte oder die Missions für die Teens, für die ich zuständig bin, und auch heute ist mir aufgefallen, dass ich diesen Fehler in Anführungsstrichen schon gemacht habe, was ist deine Berufung? Dann hätten sie mir gesagt, ich weiß noch nicht, was ich mal für einen Beruf mache, für was für einen Beruf ich bestimmt bin. Das denkt man ja so. Und ich habe auch vorhin bei der Vorstellung gesagt, ich bin Pastor. Ich bin. Ist mein Beruf das, was ich bin? Oder ist unsere Berufung unabhängig von dem, was eigentlich Sendung heißt? Es kann sein, dass ich die Sendung als Pastor habe und es kann sein, dass ich diese Sendung für ein Leben lang habe oder für einen Abschnitt, aber die Sendung könnte enden als Pastor und meine Berufung wäre nicht zu Ende. Ich wäre nach wie vor berufen als was? Als ein Kind Gottes. In der Beziehung mit ihm zu leben. Und bei euch ist das auch schon mehrfach rausgekommen, die Beziehung, von der du jetzt auch gesprochen hast, Onkel. Es ist genial, dass wir berufen bleiben. Und so ähnlich ist es mit Missionaren. Missionar, das ist eben kein Beruf, sondern es ist eine Berufung, die dir als Kind Gottes gilt. Weil du berufen bist als sein Kind, weil du, wenn du Jesus kennst und deine Schuld zu ihm ans Kreuz gebracht hast, bekehrt bist, weil du begabt bist mit den Gaben, die er in dich hineingelegt hat und wenn du bewährt bist und im Glauben dabei geblieben bist, dann gilt auch dieser Punkt. Ich möchte das, was der Theo Lehmann sagt, um eins ergänzen, nämlich um beauftragt. Beauftragt. Ein Missionar kann kein Missionar sein, wenn er nicht beauftragt ist. Und dazu möchte ich mit uns einen Text durchgehen aus Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 33, wer in seiner Bibel mitlesen möchte. Ich benutze immer noch so eine alte Luther-Übersetzung, aber ihr dürft gerne mit eurer Übersetzung mitlesen oder am Bildschirm. Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 33. Und bevor ich diesen Text vorlese, möchte ich auch noch mal ein Gebet sprechen. Herr Jesus, danke, dass du uns zu dir gerufen hast bei unserer Bekehrung. Und danke, dass du uns berufen hast, deine Kinder sein zu dürfen. Du siehst auch, wer heute hier ist und diese Berufung und diesen Ruf, den du an uns alle schickst, weil du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden, noch nicht angenommen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du ihre Herzen berührst und sie zu deinen Kindern machst, damit sie als Teil ihrer Berufung, wofür sie geschaffen sind, nämlich in der Beziehung mit dir zu leben, dass sie in dieser Beziehung leben. Und dass das heißt, dass wir mitmischen dürfen, weil du uns einen Auftrag gibst. Und dass wir den Auftrag heute ganz klar erkennen und der Auftrag nicht nur sachlich bleibt, sondern wir ihn auch praktisch umsetzen können. Wenn es morgen wieder Montag ist, dann möchte ich dich um deine Kraft dafür bitten. Und ich möchte dich auch jetzt für die Minuten, wo du zu uns sprichst, bitten, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, also alle Theologen, die es zu der Zeit in Jerusalem gab, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel, haben die ergriffen und warfen sie ins öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Das ist der Kernsatz, über den ich heute predigen möchte. Ich lese ihn nochmal vor, diesen Satz 20. Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin, fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück, berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin, holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, also das Gericht der Theologen sozusagen. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Soweit dieser Text. Ich finde, der wird überstrahlt von diesem Satz, wo der Engel zu den Jüngern sagt, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Da ich mich gefragt, was heißt eigentlich Mission? So können wir das mit einem Wort sagen. Wenn man bei Google Übersetzer das Englische eingibt, Mission, dann kommt einfach nur Auftrag raus. Oder? Einfach nur Auftrag. Es ist so simpel. Dieser Mann von Mission Impossible, wie heißt er da? Der Cruise da durch den Film durch und er weiß von A bis Z, was er tut, weil er einen Auftrag hat und diesen Auftrag muss er erledigen. Und er ist motiviert, diesen Auftrag zu tun. Was heißt Mission? Einfach nur Auftrag. Manchmal ist es nicht nur ein Auftrag, sondern auch Befehl. Wir kennen es den Missionsbefehl, den Auftragsbefehl. Also wenn ich von Mission rede, dann rede ich jetzt nicht von den Missionaren, die in Brasilien waren. Dann rede ich auch nicht von der Liebenzeller Mission, das ist nämlich der Ort, wo ich studiert habe, eine Missionsgesellschaft, sondern dann rede ich von diesem Auftrag, den die Jünger bekommen haben. Und wo haben sie ihn bekommen? Sie haben ihn bekommen im Gefängnis, an einem Tiefpunkt, wo sie da sitzen. Im Gefängnis, die Türen verschlossen. Und sie hatten möglicherweise auch die Augen verschlossen, aber an diesem Tiefpunkt begegnet ihnen der Engel, der sie erinnert an ihren Auftrag. Manchmal wird mit Predigern hart ins Gericht gegangen oder sagen die Leute zu mir, Josia, war nett, nett hier. Es war jetzt zwar heute nichts Neues dabei, aber kennt ihr das? Und dann denke ich mir, ich verstehe, dass du was Neues hören willst, aber ist es die Aufgabe von dem Prediger, jedes Mal was Neues zu erzählen? Oder ist es nicht die Aufgabe des Predigers, das zu tun, was der Engel im Gefängnis getan hat, zu wiederholen, was der Auftrag ist? Er wiederholt. Der Auftrag ist der gleiche geblieben. Deswegen möchte ich einen ersten Punkt reinbringen. Übrigens, als ich die Predigt durchgegangen bin, ist in diesem Moment, wo ich da angekommen bin, bei meinem Laptop der Strom ausgegangen. Ich hatte meinen Akku, meinen Laptop da stehen, habe die PowerPoint durchgeklickt, habe mitgemischt und dann war, also hat schon Minuten oder eigentlich, ich habe da schon lange gepredigt, für mich selber die Predigt durchgegangen und zack, an dieser Stelle ging der Laptop aus, weil ich ihn nicht angesteckt hatte. Da ist mir dieses Bild aufgegangen, das ich euch weitergeben möchte. Was der Engel macht, ist an dieser Stelle nichts anderes, dass er die Jünger wieder anschließt ans Stromnetz. Der Strom war da, aber der Strom war möglicherweise im Gefängnis aus, wo sie gedacht hätten und auch vermutet haben, jetzt kann ich niemand mehr reden. Sie sind nämlich dem Auftrag nachgegangen, aber der Strom war aus, der Saft ist weg und der Engel schließt sie wieder ans Stromnetz, indem er sie daran erinnert, woher die Kraftquelle kommt von Jesus höchstpersönlich. Erster Punkt, es gibt eine Mission, es gibt diesen Auftrag. Und wie heißt der? Der heißt Matthäus 28, 19, 20, den werden viele wahrscheinlich hier auswendig können. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das nennen wir den Missionsbefehl. Merkt ihr was? Darum geht hin. Und was sagt der Engel? Geht hin. Lehret sie halten alles. Was ist denn alles, was ich euch befohlen habe? Das sind die Worte von Jesus. Und was sagt der Engel? Predigt das Evangelium. Was ist das Evangelium? Die guten Worte, die gute Botschaft von Jesus. Er doppelt. Er sagt nochmal genau das Gleiche. Er erinnert, er wiederholt an dieser Stelle vom Tiefpunkt. Vielleicht brauchen wir das heute Morgen, wenn wir in einem Tiefpunkt sind, dass wir nichts Neues hören, sondern dass wir erinnert werden, was ist unser Auftrag eigentlich. Oder Markus 16, 15 wird es nochmal wiederholt. Geht hin, predigt das Evangelium aller Kreatur. Teilweise wortwörtlich das Gleiche. Und die Jünger haben ja genau das getan. Sie waren ja im Tempel, und zwar schon bevor der Geschichte, die ich gelesen habe, waren sie im Tempel und die Folge davon war, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Das Missionsfeld konnten sie gar nicht mehr beackern. Sie waren eingesperrt, sie haben Verbot bekommen und trotzdem haben sie es nicht gelassen, in der Halle Salomos, also im Tempel, weiter zu predigen, zu reden und wurden dann, so heißt es jetzt im ersten Vers hier, aus Eifersucht weggesperrt. Der Engel erinnert, die Mission ist gleich geblieben. Jetzt natürlich die Frage, gilt der Befehl für uns? Tja, an die Jünger gerichtet, sogar noch konkreter die Apostel. Aber wenn wir uns Jünger nennen, dann ist die Antwort auf die Frage, ob das jetzt 2022 hier in Sonnenbühl gleichermaßen gilt, ja, ist gleich geblieben, gilt uns. Es gibt eine Mission und da müssen wir uns fragen, wie gehe ich mit diesem Befehl um? Wenn wir den Befehl ernst nehmen, dann erleben wir ein zweites, nämlich es gibt auch ein Nein zur Mission. Dieses Nein erfahren wir immer wieder. Auf dieses Nein gehe ich deswegen ein, weil es surrealistisch und Illusion wäre zu denken, wir könnten losgehen und würden immer nur Leute begeistern mit der Botschaft, die wir haben. Ich kenne viele, die sagen, für mich ist es ein Befehl. Und wir müssen das ja machen als Gemeinde, weil Jesus hat es ja gesagt. Und dann lassen sie sich Traktate in die Hand drücken, die sie selber niemals lesen würden, wenn sie das bekommen würden. Also wenn ich was bekomme, so einen grafisch schlecht aufbereiteten Flyer, ich schmeiß den direkt weg. Aber sie denken, ich muss diesen Flyer an Mann bringen und machen es auch, weil es ist ja der Befehl. Oder sie sagen, wir müssen ja was für unseren Ort tun und fragen dann Leute, dürfen wir für dich beten? Aber sie hören vielleicht, dass jemand sagt, nein. Es wäre Illusion, heute zu sagen, dass es dieses Nein nicht gibt. Ich mag Klettern. Also Klettern, das ist mein großes Hobby. Predigen finde ich genial. Meine Familie ist gigantisch. Aber wenn ich darüber hinaus noch was habe, was mich sehr erfreut, dann ist es Klettern. Beim Klettern ist es so, dass es für uns Kletterer nichts Genialeres gibt als so einen Felsen, der wie mit einem Buttermesser abgeschnitten ist, wo du dich dran hocharbeiten kannst. Wir, jede freie Minute, die wir haben, gehen wir klettern. So war es auch bei diesem Fels im Schwarzwald. Wir wollten dorthin gehen, aber der Fels liegt ein bisschen im Wald drin und vor diesem Fels wohnt ein Schwarzwälder Eigenbrötler. Der Onkel Norbert, kennst du so jemanden? Der wollte nicht, dass die Leute an seinem Haus vorbeigehen, um zu diesem Felsen zu kommen. Da hat er ein Schild aufgestellt, ab hier gibt es nur noch Verlierer. Dreh um, hier soll niemand durch. Ab hier gibt es nur noch Verlierer. Interessant, dass er nicht einfach ein Schild hingemacht hat, Weg gesperrt oder Grundstück betreten verboten, obwohl man auch an seinem Grundstück vorbeigegangen ist. Er hat geschrieben, ab hier gibt es nur noch Verlierer. Und es ist dieses Ding, was uns versucht, die Welt mit ihrem Nein zu vermitteln. Wenn du auf mich zukommst, du wirst eh zum Verlierer, also lass es bleiben. Freunde von mir, die Klettern mögen, haben diesen Fels aufgrund von diesem Schild nicht mehr besucht. Aber ich habe mir gesagt, nein, es gibt hier Kletterregelungen, die sind mit einem Verband ausgemacht. Dieses Schild hat der Mann aufgestellt. Der hat hier nicht das Recht, über diesen Fels zu verfügen. Und ich habe jede einzelne Route an diesem Fels geklettert. Das war gar nicht so leicht. Ab hier gibt es nur noch Verlierer. Ist es so? Ist uns bewusst, wer hat das Schild aufgestellt und von wem kommt dieses Nein, das wir uns anhören müssen? Das Nein kommt nicht von Gott, sondern das müssen wir uns von Menschen und von dieser Welt anhören. Und die Welt will uns weismachen, wenn du diesen Auftrag von Jesus umsetzt, dann gibt es nur Verlierer. Dann gibt es niemand, der dich unterstützt und dann wirst du auch keine Erfolge, keine Früchte sehen. Und wir sind schnell dabei, aufzugeben. Als ich in Brasilien war, in dieser Auslandsmission, ich sage jetzt bewusst Auslandsmission, weil ich ja auch schon gesagt habe, Missionar sind wir möglicherweise alle. Ich komme später nochmal dazu. Als ich in Brasilien war, da habe ich die besten Argumente fürs Nein gehört. Da haben mir Leute gesagt, ihr seid ja diejenigen, wo zu den armen Indianern gehen und ihnen jetzt mal sagt, wie die christliche Kultur auszusehen hat. Ihr stülpt es ihnen über und missionieren bedeutet doch, jemanden zwanghaft zu bekehren. Diese Vorstellung, dieses Bild, zumindest in Bayern, ich weiß nicht, wie es hier auf der Schwäbischen Alb ist, haben viele von Mission. Da bin ich mit ihnen ins Gespräch darüber gekommen, ob das wirklich so ist. Und habe ihnen versucht zu erklären, dass das nicht stimmt, sondern dass sie sich um die Menschen kümmern, um die Anliegen dieser Menschen vor Ort, so wie es Jesus getan hat. Viele Menschen dort haben Alkoholprobleme und sie helfen ihnen praktisch, aus diesen Alkoholproblemen mit guten Kursen rauszukommen. Sie gehen ein auf die Kultur und bringen in diese Kultur die frohe Botschaft, die ein Angebot, eine Einladung von Jesus ist, zu ihm zu kommen. So sieht's aus. Aber trotzdem haben wir das ständig gehört und Missionare, die dort sind, hören das immer noch. Ihr zwingt doch nur euren Glauben den anderen auf. Das Nein haben auch die Jünger erfahren müssen. Sie hören die besten Argumente, und zwar, und das tut ja am allermeisten weh, von den eigenen Leuten. Eigentlich sind doch die Theologen diejenigen, die motivieren sollten dazu, dass die Leute rausgehen, und von denen ist das Nein manchmal am größten. Manchmal verhindert die eigene Kirche im Ort, dass man Mission machen darf. Der Hohepriester sagt ihnen, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Der Hohepriester sagt zu ihnen, haben wir euch nicht die Mission, den anderen Auftrag gegeben, ja, den Befehl gegeben, zu schweigen? Das ist der Missionsbefehl, der gegen uns steht. Wo erleben wir dieses Nein? Vielleicht am Arbeitsplatz, wo wir dann doch mal den Mut haben, irgendein Beispiel zu erzählen und dann der andere sagt, ach komm, das interessiert mich nicht. Oder vielleicht auch in der eigenen Familie, wo nur teilweise man in die Gemeinde geht oder jemand sagt, das ist mir ja zu viel, ich möchte es gerade nicht hören. Wir müssen wissen, es gibt das Nein von außen und wir haben die Möglichkeit, uns diesem Nein anzuschließen, diesem anderen Befehl zu erliegen. Das Traurige ist, es bleibt manchmal eben nicht nur bei diesem, ich erlebe das Nein, sondern ich gebe diesem Nein so sehr nach, dass ich dem Nein erliege. Vers 28, ich lese nochmal vor, haben wir euch nicht streng geboten? In meiner Schulzeit gab es einen Lehrer, der war psychisch angeschlagen, auch noch dazu mein Religionslehrer, der sehr bemüht war. Normal sagen das ja die Lehrer über die Schüler, er war stets bemüht, aber hier haben die Schüler über den Lehrer sagen müssen, der war bemüht, aber mehr war es auch nicht. Und wir haben angefangen, diesen Lehrer wirklich zu hänseln. Am Anfang war es witzig, zumindest fanden wir das so. Und irgendwann wurde es ungut. Wir haben geschossen. Also ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt ausführen soll, aber es gibt ja kleine Knallerbsen und große Knallerbsen. Und wir haben immer wenn sich gedreht wurde zur Tafel, haben wir diese riesen Knallerbsen batz direkt neben Kopf platzen lassen. So weit ging das immer weiter und dieser Lehrer war ohnehin schon psychisch angeschlagen und musste mehrmals in die Psychiatrie. Und mir ist erst im Nachhinein wirklich bewusst geworden, was für einen Schaden ich damit angerichtet habe und dass ich, der sogar in meiner Klasse schon als einziger Christ bekannt war, damit Teil war, um Teil meiner Klasse zu sein, um bei ihnen anerkannt zu sein. Ich bin diesem Auftrag, den sie mir gegeben haben, nämlich Teil von ihnen zu sein, in diesem Moment voll erlegen. Und ich habe dem Lehrer Jahre später, jetzt gar nicht so lange her, eine Mail geschrieben mit einer Entschuldigung und ich habe bis jetzt keine Antwort auf diese Mail bekommen. Und es beschäftigt mich. Es ist so schade, wenn wir den Auftrag, den wir haben, und ich hätte hier definitiv einen Unterschied machen können in meiner Klasse, erliegen. Wenn wir schweigen, wenn sich andere über Gottes Namen lustig machen. Das fängt schon an beim falschen Gebrauch von Gottes Namen, dass wir uns nicht einmischen. Dass wir Kompromisse eingehen, auch als Gemeinde, wo wir sagen, es ist klar, was unser Auftrag ist, aber man muss halt auch innerhalb unserer Zeit leben. Und dann geht's los. Wer ein Ja zu dieser anderen Mission hat, zum Schweigen, der hat gleichzeitig ein Nein zur Mission von Jesus. Und das möchten wir nicht, sondern wir möchten als begabte, berufene, bewährte, Beauftragte mitmischen. Es wäre deprimierend, wenn es hier endet. Und deswegen, dritter Punkt, es gibt auch ein ganz klares Ja zur Mission. Es gibt ein ganz klares Ja zur Mission. Es gibt nicht nur dieses Nein, sondern es gibt das Ja. Und liebe Gemeinde, ihr, ich möchte euch das heute zusprechen, weil ich es schon so erleben durfte, als ich hier reingekommen bin, mit euren strahlenfreudenden Augen. Seid das Missionswerk Sonnenbühl. Ihr seid das Missionswerk Sonnenbühl. Nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich nicht alle lieben Zelda, wo ich studiert habe, aber da sagen halt alle, das ist ja das Missionswerk. Die sind dafür zuständig. Nein, ihr seid das Missionswerk Sonnenbühl. Oder wie heißt der Ort hier konkret, der Ortsteil? Willmandingen. Und ich wohne in Wilferdingen. Ist mir erst aufgefallen, als ich hier reingefahren bin. Ich dachte immer Sonnenbühl, aber es ist ja noch konkreter. Will man in Willmandingen wirklich, dass die Dinge so laufen, wie der Mann aller Männer, nämlich Jesus, es will? Ich möchte eins noch dazu sagen, und zwar habe ich vor kurzem eine Studie gehört, dass, und es ist super interessant, dass Gemeinden wie unsere, freie Gemeinden, sehr darauf fokussiert sind, Missionare auszusenden. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier im Speziellen in dieser Gemeinde ist, aber da wurde eine Studie erfasst, dass viele solche Gemeinden ihren Auftrag, was Mission betrifft, darin sehen, einen Missionar auszusenden. Und über 80% solcher Gemeinden senden den Missionar aus. Und in dieser Umfrage wurde angegeben, dass diese Aussendung der Missionare gleichzeitig auch das ist, was sie an Gutem tun, wo sie eine Außenwirkung als Gemeinde haben. Heißt, was wir machen, und es fällt uns gar nicht mal so schwer, wenn am Sonntag der Beutel rumgeht, oder gibt es hier noch einen Beutel? Gibt es noch? Ja? Kommt noch, es kommt noch. Kommt noch. Dann drückt man da einen blauen Schein ab, oder wenn es sein muss, auch mal einen goldenen. Wir Christen sind ja Lichter, und Lichter sind Scheinwerfer. Und ich habe auch wieder einen Schein reingeschmissen, weil damit unterstützen wir ja das Gute. Da gibt es ja die Missionare sind. Und das ist jetzt mein Auftrag, dass ich diese Missionare unterstütze. Aber habe ich ihn damit abgegeben, den Auftrag? Anscheinend, hast du gerade jemand gesagt. Ja. Aber das ist nicht das Ja, das ich von der Gemeinde mir wünsche, sondern das Ja von der Gemeinde, das ich mir wünsche, ist, dass wir diesen Auftrag von Jesus über dieses Nein, nämlich den Auftrag von der Welt, stellen. Das heißt, dass wir uns in unseren Leitungskreissitzungen oder wie auch immer eure Gemeinde aufgebaut ist, vor zwei Wochen hatten wir eine Leitungskreisklausur, da ist es immer am leichtesten, das runterzuschmeißen. Auch ein Referent, der sagt, da fängt es an, dass Gemeinden anfangen zu sterben, dass sie sich überlegen in ihren Leitungskreisen, wie können wir uns was Gutes tun? Wie können wir uns was Gutes tun? Es ist am schwersten zu überlegen, wie können wir den Auftrag umsetzen? Wie können wir den Auftrag als Gemeinde umsetzen? Auch bei uns ist der Punkt ganz schnell wieder hinten gelandet, und dann haben wir ihn wieder vorgezogen und gesagt, doch, wir wollen das. Wir wollen in unserem Ort einen Unterschied machen und haben nach Möglichkeiten geguckt, wie das der Fall sein kann. Da gibt es verschiedene Konzepte, aber es ist nicht das Konzept oder die Strategie, mit der wir das angehen, sondern es ist die Herzenseinstellung zu diesem Ja, damit wir rausgehen. Und es beginnt in so Kleinem. Wir denken ja immer Evangelisation, und da kommen dann Tausende, und da ist vielleicht die Möglichkeit, dass sich mal wieder jemand bekehrt. Aber es beginnt mit der VIP, mit der Very Important Person. Die Frage ist, hast du noch eine Very Important Person, die Jesus noch nicht kennt, die aufwendig ist, in die Person, in die du Zeit investierst, sogar Geld investierst. Nicht, um ihr die Missionszwangsjacke überzuzwingen, sondern weil du so begeistert bist von Jesus, dass du diesem VIP, bei mir ist es ein Kletterer, den ich dermaßen mag, der ist so freundlich, der braucht nur Jesus. Sodass ich Zeit und Geld in ihn investiere und dann können wir noch gemeinsam klettern, das ist natürlich auch genial. Und hatten schon jetzt Gespräche, wo ich denke, genial, dass Gott mir den zur Seite gestellt hat und dass Gott mir auch eine Gemeinde geschenkt hat, die bereit ist zu sagen, okay, du darfst auch mal einen Nachmittag oder sogar zwei oder einen Abend in deiner Woche dafür verwenden. Weil bei uns in der Gemeinde gibt es definitiv genug, wie man sich jeden Abend oder unter der Woche irgendwo innerhalb der Gemeinde einbringen kann. Da haben sie gesagt, das gestehen wir dir zu, das wollen wir. Finde ich klasse. Wer ist dein VIP? Wer ist diese Person? Wie setzt du mit dem VIP das Ja von Jesus in die Tat um? Wir möchten uns dazu nochmal konkret die Jünger angucken, wie es bei denen war. Nächste Folie. Erster Punkt, Jesus schafft Möglichkeiten. Ich denke, dass Jesus auch wirklich Möglichkeiten schafft, wenn wir die Augen dazu offen haben. Bestes Beispiel dafür finde ich Corona und dieses Gefängnis. Wo die Jünger im Gefängnis sitzen, da haben sie die Augen aufgemacht und gesehen, dass der Engel ihnen die Türe aufgemacht hat. Wie viele haben, als Corona angefangen hat, gesagt, jetzt ist die Zeit, wo wir uns nun mal als Gemeinde in einem Gefängnis befinden. Wir sind an diesem Tiefpunkt. Wir haben ja gar keine Möglichkeit mehr, die Menschen zu erreichen. Wir dürfen uns ja gar nicht mehr treffen. Es gibt Gemeinden, die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt Gemeinden, die gibt es noch auf dem Papier, aber die gibt es nicht mehr in Realität. Gemeinden und Gemeinschaften, die angewiesen waren auf Häuser, beispielsweise auf Häuser von der Landeskirche, die gesagt haben, nein, bei uns bleibt die Kirche konsequent geschlossen, bei uns dürft ihr als Gemeinschaft nicht rein, weil wir uns nochmal zusätzliche Regeln auferlegen. Und wir bleiben, im Bild gesprochen, in diesem Gefängnis. Und dann gibt es andere Gemeinden, bei denen hängt jetzt nach diesen 2 Jahren oder wie lang war es, hängt da jetzt eine Kamera. Und diese Gemeinden haben den vollen Raum. Halleluja! Jesus schafft Möglichkeiten. Ihr habt diese Möglichkeit gesehen. Obwohl das, da bin ich mir sicher, aufwendig war, das zu installieren. Und bis das mal geklappt hat, also ich habe den Prozess auch mitbekommen. Was sind es jetzt für Möglichkeiten, die Jesus uns schafft, nachdem wir wieder Dinge umsetzen dürfen? Der Tempel ist ein Ort des Gebets. Da hat der Engel sie hingeschickt. Auch nochmal interessant im Vergleich zu dem Missionsbefehl, den Jesus gibt. Geht hin in alle Welt. Das ist unser Missionsverständnis, dass wir denken, es ist nur alle Welt und alle Welt ist ja schließlich in Brasilien. Aber Jesus sagt zu den Jüngern, geht in den Tempel und der Tempel ist Teil von aller Welt. Der war vielleicht 10 Minuten, schätze ich mal, vom Gefängnis entfernt. Zumindest sind sie schon am gleichen Morgen wieder in diesem Tempel gestanden und haben gelehrt. Haben wir noch einen Tempel? Ich würde sagen, nein, wir haben keinen Tempel mehr. Zumindest würde ich auch unsere Gemeinderäumlichkeiten nicht als einen Tempel bezeichnen, sondern was wir im Neuen Testament, wenn wir die Briefe lesen, immer wieder merken, ist, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wenn der Tempel der Ort des Gebets ist, das war nochmal bei den Juden ein bisschen anders. Die sind nicht in den Tempel gegangen und haben da ein gleiches Format gehabt, wie wir es heute in unseren Gottesdiensten kennen, sondern es war fokussiert auf Gebet. Es war fokussiert auf Gebet, Tempel als Ort des Gebets. Wenn unser Leib, unser Körper jetzt ein Tempel ist, dann lass uns den Körper zu einem Ort des Gebets machen. So genial ich das Lied finde, das wird zurzeit oft gesungen. Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Bei uns sitzen noch viel mehr Leute. Und sie stehen auch. Aber kämpfen wir wirklich auf den Knien? Wenn wir morgens aufstehen, gehen wir auf die Knie, machen wir unsere Körper zu Tempeln des Heiligen Geistes, um die Anliegen Gott zu bringen. Auch vorher kam es in einem Lied, auf den Knien. Habt ihr ein Gebetsheft oder habt ihr eine Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, um sich selber zu helfen, dass man gut beten kann und es nicht vergisst. Karteikartensystem oder eben Gebetsheft. Und das Schöne ist beim Gebetsheft, wenn man da die Anliegen aufschreibt, auch die Bitteanliegen und dann Gott einen Dank erfüllt, dann male ich das grün an und so viele Seiten in meinem Gebetsheft sind mittlerweile grün, wo ich dachte, die werden nie grün. Aber Gott schenkt Erhörung im Gebet und wir haben hier sogar schriftlich, dass wir es dann sehen dürfen. Wenn du deine VIP hast und dir oft denkst, so wie es auch meine Frau manchmal sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll bei meiner Freundin, dann sage ich, ist dir nicht aufgefallen, wie gut es ihr tat, dass endlich mal wieder jemand zugehört hat? Ich komme später nochmal drauf. Inlandsmissionare. Das ist das, was ich den Moment gesagt habe, nämlich, dass sie gar nicht weit weg mussten, sondern dass sie direkt zum Tempel konnten. Und wir, da wir in unseren Körpern wohnen, wenn wir gerade nicht entrückt sind, dann sind wir ja noch näher dran. Wir haben immer die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Die Jünger, die waren auch nicht alleine im Tempel. Die Jünger waren gemeinsam im Tempel. Sie mussten nicht alleine kämpfen. Und sie haben es gleich hier und jetzt bekannt. Sie haben von Kreuz und Auferstehung geredet. Können wir das noch? Das Evangelium kurz und knackig sagen. Ihr kennt diese Armbänder mit den 4 Punkten. Ich muss mir wieder eins anschaffen. Ich habe gemerkt, ich kann es gar nicht mehr, weil lang meine Gemeinde da keinen Blick dafür hatte und eben die Abende voll waren, sodass ich gar nicht mehr in Kontakt war mit Leuten, die Jesus nicht kennen, sondern, wie es vorhin kurz erwähnt, Abend für Abend mit anderen Gemeindeleuten zusammen. Und dann, als ich das wieder zugestanden bekommen habe, wieder angefangen habe zu klettern, auch wieder ein bisschen abgenommen habe dadurch oder wieder sportlicher geworden bin, da habe ich gemerkt, die Leute fragen mich, du bist Pastor, was heißt das denn? Ich bin ins Stottern gekommen. Also habe ich angefangen, auf den Autofahrten dorthin, sind immer ein paar Minuten, durchzugehen, was sage ich, zu welcher Frage. Dann führe ich ein Selbstgespräch oder ein Gespräch mit Jesus oder mit der fiktiven Person, mit der ich mich nachher unterhalte. Und es sind ja oft die gleichen Fragen, mit denen wir gut bekennen könnten, klare Worte zeigen könnten. Ich üb's. Und ihr alle fahrt, glaube ich, auch Auto. Oder Fahrrad. Oder seid mal mit einem Spaziergang zu Fuß unterwegs. Solange euch die Leute fragen, warum führst du eigentlich ein Selbstgespräch, könnt ihr auch direkt loslegen und sagen, was der Inhalt dieses Gesprächs ist, noch besser. Sie haben gleich hier und jetzt bekannt, Jesus, Kreuz, Auferstehung. Und sie waren nicht alleine. Ich möchte euch noch ein paar Gesprächsimpulse mitgeben als Abschluss von der Predigt. Ich habe leider meine Uhr vergessen. Ja, wann habe ich angefangen? Das ist die Frage. Jetzt bin ich bei 40 Minuten. Ah. Noch 2 habe ich. Okay. Ein paar Gesprächsimpulse möchte ich euch mitgeben von einem Mann, der eine Zeit lang mein Mentor war, der vor wenigen Wochen verstorben ist. Kurt Schäffbuch heißt er. Dem war es ein Anliegen, diese VIPs nicht nur über Massen zu erreichen, sondern Leute ganz persönlich anzusprechen, mit ihnen unterwegs zu sein. Und der hat auch immer wieder erzählt von diesen Fastgelegenheiten, die ihr auch alle kennt. So, ich hatte eigentlich die Gelegenheit, mit der Person ins Gespräch zu kommen, aber irgendwie habe ich die Gelegenheit gerade so verpasst. Dann gibt er den Tipp, bete ich dafür. Da sind wir wieder beim Gebetsbuch, das ich vorher erwähnt habe. Du kannst nachträglich trotzdem nochmal dafür beten, dass Gott dir nächstes Mal eine Situation schenkt oder dieser Person nachgeht, selbst wenn du diese Fassgelegenheit verpasst hast. Blickkontakt und Hören ist ein ganz großes Ding, wonach sich jeder Mensch sehnt. Erst recht nach den Jahren, wo wir in Isolation gelebt haben. Ich merke es, dass wenn Leute eine Offenheit dafür wahrnehmen, dass man ihnen ehrlich zuhört, dass ein Wasserfall aus ihnen ausbricht, da werden selbst Leute, die du als schweigend bisher wahrgenommen hast, erzählen von sich, dieses Erzählen und du, der ihnen zuhört, der ihnen das Ohr leiht, das macht einen ganz großen Unterschied. Damit können wir Jesus bekennen. dann das, was auch Rosalie manchmal sagt, ich bin mit meinen Erfahrungen und Erklärungen bei so einem Gespräch oft an einem Punkt angelangt, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt sagen soll. Dann endet es bei der Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Batz, Gespräch vorbei. Oder wir haben eine gute sachliche Antwort, die an sich dafür passt, aber unser Gegenüber verloren, weil er sagt, ach komm, das ist doch so zurechtgebaut. Und ganz oft aber, wenn diese Fragen kommen, dann liegt eine tiefere Erwartung drunter. Wenn es jemand interessiert, warum Gott Leid zulässt, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person Leid erfahren hat? Frag doch nach. Wo warst du enttäuscht von Gott? Was hättest du von ihm erwartet? Vielleicht erreichst du mit dieser tiefen Ebene die Erwartung, die eigentlich hinter dieser Aussage steckt, wo er dich damit konfrontiert, ein Gespräch, das wirklich zu Jesus führt und nicht nur zu einem theologischen Streitgespräch, wo du dann Mails hin und her schreibst, hatte ich auch schon. Aber es ist nur Rechthaberei und der eine versucht, den anderen zu überzeugen mit Argumenten, die nicht das Herz erreichen. Sind wir bereit, möglichst bald mit unserem Gesprächspartner, mit unserem VIP in der Bibel gemeinsam Entdeckungen zu machen? Haben wir den Mut zu sagen und zu fragen, komm, wir lesen mal zusammen Bibel. Schon mal probiert? Das geht. Es gibt gute Programme dazu, die uns helfen, sowas durchzuführen. Und letzter Punkt für heute, viele Menschen, an denen wir achtlos vorbeigehen können, sind öfter als wir denken, auf der Suche nach einer großen Antwort für ihre Lebensfragen. Diese große Antwort ihnen zu geben, das ist es, was wir machen können, aber nur dann, wenn wir bereit sind, mitzumischen. Wenn wir bereit sind, mit Mission, mit Auftrag auf sie zuzugehen. Nicht, weil wir es müssen, sondern wegen der Mission. Amen.